Wer heute Morgen schon nach dieser kurzen Nacht um 9 Uhr den Tiefschlaf unterbrochen hat und um 9:30 oder um 10 zu einer Kirche taumelte, der wird in dieser Kirche wahrscheinlich bemerkt haben, dass der Pfarrer am Altar dort stand wie die Vogelscheuche im Gemüsegarten. Zwischen Weißkraut und Rohkohl stand der Schwarzkittel. Ein herrliches Biobild für alle Grünen. Den Konfirmanden ging's durch den Kopf. Sag, wer mag das Männchen sein? Das steht im Salat allein. Aber auch wer den heldenhaften Kampf gegen die Bettdecke heute Morgen verloren hat und erst um 11:30 Uhr aus der Kuhle kroch, der muss das wissen, dass heute in vielen Kirchen Erntedankfest gefeiert worden ist. Und an diesem Fest wird ja gegeben. Der eine gibt einen Zentner Kartoffel, der andere 2 Körbe Äpfel, der dritte 3 Pfund Honig, der vierte 4 Flaschen Wein und der fünfte einen blöden Kommentar, dass der Schrebergarten nicht in die Kirche gehöre. Ums Geben geht es. Ums Geben handelt es sich. Auch in diesem Gottesdienst. Geber gesucht, Freunde. Geber gesucht. Im Nehmen sind wir ja stark. Im Nehmen übertrifft uns keiner. Denn Big Mac und Big Rib mitsamt der warmen Apfeltasche und Sandy-Eiscreme und großen Cola putzen wir bei Onkel Donald nur so weg. Und das Taschengeld mitsamt der einmaligen Tariferhöhung wegen kürzerem Haarschnitt vom Vater kassieren wir ohne Skrupel. Und die 5 in Englisch mitsamt dem Donnerwetter des Pokers lassen wir ganz cool in der Mappe verschwinden. Nehmerqualitäten haben wir so wie ein Preisboxer. Aber Geberqualitäten, es ist doch einfach zum Heulen. Wenn jeder nur in die eigene Tasche wirtschaftet und darauf sieht, dass bei ihm die Rechnung stimmt. Es braucht doch nicht nur solche, die kassieren, die nehmen und einsacken, sondern es braucht doch auch solche, die hergeben und weggeben und ausgeben, einfach geben. Ja, so Freunde, so wie jene Frau, von der der Evangelist Markus in 4 kurzen Versen erzählt und die uns das Geben wieder lehren könnte. Ich lese es. Markus 12, und Jesus setzte sich dem Gotteskasten, dem Opferkasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Nehmen wir doch einmal diese Frau näher ins Visier. Bei mir ist ein Dreifaches aufgefallen. Erstens, eine Frau, die alles entbehrt. Steigen wir in einen Airbus, reißen wir hinunter und zurück in der Geschichte. Auf dem Jerusalemer Tempelplatz, da wimmelte es nur so von Leuten. Honoratioren aller Klassen gaben sich dort ein Stelldichein und zogen die Blicke auf sich. Und jeder, der etwas auf sich gab, der ließ sich auch dort blicken. So kamen dort auch die reichen Bonzen, deren Damen gegen den Wind nach den teuersten Parfums Arabiens rochen. Die waren nicht nur gepudert und geschminkt, sondern die waren regelrecht gespachtelt, so wie eine Hauswand. Und da kamen auch die reichen Bosse, die eben im Magistrat und in der Kirchenbehörde das große Wort führten. Immer interviewbereit suchten sie das Bad in der Menge. Und da kamen auch die hohen Militärs, die vom Käppi bis zum Schaftstiefel gebügelt und gestriegelt waren. Auf der Heldenbrust baumelten die Auszeichnungen so EK1 bis zum Gefrierfleischorten in Gold, Silber und Blech. Also alles war dort versammelt. Und zwischendrin tauchte so eine armselige Frau auf. Reich war sie nicht, Von hier heißt es ausdrücklich, dass sie arm war, also ohne Sozialunterstützung, ohne Mittel, bettelarm. Und hoch war sie auch nicht. Von ihr heißt es ausgesprochen, dass sie eine Witwe war. Das heißt damals schutzlos, rechtlos, mittellos. Und bekannt war sie gleich gar nicht. Sie hatte nicht einmal einen Namen. Also namenlos, unbekannt, ein Nichts. Und die läuft dort über diesen Platz. Diese Frau entbehrte alles. Ansehen, Ruhm, Geld, Name, außer einem. Nämlich die Zuwendung ihres Herrn. Jesus Christus taucht am Rande dieses Platzes auf und seine Blicke blieben nicht an Zylinder oder Stehkragen oder Achselklappen hängen. Er sah die Armen. Jesus sieht immer die Armen. Das heißt nicht, dass er die Bonzen und Bosse übersehen hat. Jesus ist kein Revoluzer, der zum Kampf gegen den Kapitalismus bläst. Lenin und Marx können ihn nicht als Bundesgenossen und Parteigenossen verbuchen. Jesus wendet sich nicht grundsätzlich gegen die Reichen, aber er verwendet sich grundsätzlich für die Armen. Kleider machen ihm bei ihm keine Leute und Gelder spielen bei ihm auch keine Rolle. Rang und Namen sind bei ihm gleich null. Ja, blaues Blut ist bei ihm so viel wie jeder rote Saft. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Mann noch Frau, nicht Knecht, noch irgendeiner, auch nicht Professor oder Student, nicht Rektor oder Schüler, nicht Meister oder Stift. Hier ist jeder angeschaut und hier ist jeder durchschaut. Also Freunde, überall in der Welt werden wir nach unserer Leistung beurteilt. Mit 2,9 im Durchschnitt sind wir weg vom Fenster. Hier ist endlich der Platz, wo Liebe vor Leistung rangiert. Überall regiert Geld die Welt. Mit 7 Mark in der Stunde bleiben wir arme Schlucker. Hier ist der Platz, wo 2 Pfennige mehr gelten als 1000 Mark. Überall haben die Großen das Sagen, auf mich kleine Nummer pfeifen sie nur. Hier ist endlich einer, der sagt, selig sind die Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Er sieht nach denen, denen so viel, denen alles fehlt. Du, vielleicht fehlt dir auch so viel. Vielleicht fehlt dir einiges in der Schule. Vielleicht hast du keine richtigen Freunde gefunden. Einige sind heute Abend hier hereingekommen, ganz allein, und sie sahen nicht besonders fröhlich aus. Vielleicht hast du die richtigen Freunde nicht, in der Disco nicht gefunden und im Verein nicht. Du, und du hattest einen, aber der hat dich dann versetzt. Und du magst schon gar nicht mehr in den Spiegel schauen, weil du dir selber nicht mehr gefällst. Weißt du, Gott hat Gefallen an dir. Gott mag dich. Und du, Augustin, der Kirchenlehrer, hat es am schönsten formuliert. Gott liebt jeden, auch heute Abend, so, als ob es außer dir niemand gäbe, niemand in der Welt, dem er seine Liebe schenken könnte. Du, dieser Herr, versteh dich voll. Er sieht den, der alles entbehrt. Das ist eine. Und das andere, eine Frau, die alles gibt. Auf diesem Tempelplatz, da wurde ja wirklich gegeben und gespendet und geopfert, so nach dem Grundsatz nicht kleckern, sondern glotzen. Und die Kirchenoberen hatten auch diesen Opferbetrieb ganz schön im Griff. Die ließen nicht einfach einen zerbeulten Hut durch die Reihen gehen und baten um einen Almosen. Die kitzelten auch nicht mit einem Klingelbeutel unter der Nase, um ein paar Pfennige zu bekommen. Sie hatten auch nicht irgendwelche kleine Opferkästchen, so wie wir am Ausgang, deren Schlitz schon mit einem stinknormalen Hosenknopf verstopft ist. Nein, die montierten Dinger in die Gegend, mannshoch, unübersehbar, die Form einer Posaune und gleich 13 an der Zahl. Ab einem bestimmten Betrag, den man in diesen Trichter warf, gab es ein feierliches Trompetensignal. Also so die richtigen frommen Taschenzieher, so ein klerikaler Staubsauger, der jeden Geldbeutel leer putzte. Und da kam also, nehmen wir an, der Herr Direktor, und der öffnete sein krokodilslederne Brieftasche und ließ so ein paar Scheinchen hineinflattern. Ta-da-ta-tü! So blies es über den Tempelplatz. Und dann kam der Herr Professor D. Dr. 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 H.C. Humoris Causa. Und er griff ganz tief in die Tasche und ließ dort Goldenes verschwinden. Ta-ta-ta-tü! So ging es über den Tempelplatz. Und dann kam der Oberst der Reserve, der griff nach seinen letzten Reserven und servierte sie der Kirche. Ta-ta-ta-tü! So kam es noch einmal. Viele Reiche legten viel ein. Es ist nicht so, dass die Reichen nichts geben. Auch wir haben immer wieder reichen Leuten für große Spenden herzlich zu danken. Aber dann kam doch jenes arme Weiblein. Und in ihrem schäbigen Handtäschlein, da schaute sie und grubelte. Und schließlich hatte sie 2 kleine Pfennige. Und die ließ sie in diesem Geldsauger verschwinden. Und das Ding machte keinen Pieps. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, psst, kommt mal her, ich muss euch was erklären. Diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Nicht möglich, schienen die Mienen der Jünger zu fragen. Und Judas mit seiner Geldnase mag vielleicht vorgeschlagen haben, kippen wir doch das Ding um und machen einen Kassensturz. Hier sind die Scheinchen der Großen, sagen wir zusammen, 780 Mark und hier diese 2 Pfennig. 780 ist doch mehr als 2. Was hat der für einen Mathe-Leistungskurs besucht? Algebra und Abacadabra ist doch 2 Paar Stiefel. Welche Erklärung gibt's eigentlich für solch kapitalen Rechenbock? 780 gleich 2. Und Jesus bleibt stehen und erklärt, Freunde, diese haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese hat alles gegeben. Diese hat von ihrem Überschuss gegeben. Diese hat ihre ganze Barschaft gegeben. Diese müssen nicht auf den Sonntagsbraten verzichten. Die können sich nichts mehr kaufen. Die spüren es nicht. Aber diese Frau ist bettelarm geworden. Doch sie hat alles gegeben. Ich weiß nicht, was die Jünger darauf geantwortet haben. Gott ist ihr nicht die Hälfte wert. Gott ist nicht mit der Hälfte zufrieden. Gott gibt man nie die Hälfte. Und das zielt eben nicht nur auf unsere Brieftasche, das zielt auf unser Herz. Die Frau sagt, Herr, hier hast du meine ganze Barschaft, hier hast du mein ganzes Leben, hier hast du mich ganz. Was sagst du? Was gibst du? Was ist dir Jesus wert? Alles oder die Hälfte? Ich denke an Hans. Er hat seine Konfirmationsbibel wieder hervorgekramt und die Bergpredigt gelesen. Bergpredigt lesen ist ja in. Und er sagt, das, was dort Jesus sagt vom Nicht-Töten und Frieden, das ist einfach Dufte. Aber mit dem Schuldgefasel eines Paulus kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich frage Hans, alles oder die Hälfte? Rita war auf einem Sommerlager. Sie hat dort den Weg zu Christus gefunden. Und nun ist sie eine andere geworden und sie sagt, diesem Herrn will ich ganz gehören. Von Montag bis Samstag bin ich voll da, nur am Sonntagmorgen spiele ich Tennis. Ich frage Rita, alles oder die Hälfte? Uli betet. Er weiß, auch Fürbitte ist wichtig. Und er sagt mir, du, ich bete eigentlich für viele, für alle, die ich kenne, außer meinem Alten, der mich dauernd so piesackt. Ich frage Uli, alles oder die Hälfte? Vielleicht sitzt einer unter uns. Eine Krankheit macht sich bei ihm schon bemerkbar mit 20 Jahren. Er weiß, dass er unheilbar krank ist. Klammert er sich ans Leben oder gibt er auch jetzt in diesem Augenblick sein Leben ganz in Gottes Hände? Alles oder die Hälfte? Jesus selbst steht in diesem Augenblick vor der schwersten Stunde seines Lebens. Gleich wird er auf dem Boden liegen und rufen, Vater, willst du, so gehe dieser Kelch an mir vorüber und Gott will nicht. Grobe Hände greifen nach ihm und schleppen ihn ans Kreuz von Golgatha. Keiner ist da, um diesen Leuten ihr kriminelles Handwerk zu legen. Nein, oben hängt er und schreit, mich dürstet. Und dann legt sich eine grausame Stille über dieses Land. Jesus gibt nicht nur einen Teil. Jesus gibt nicht nur ein Stück. Jesus gibt nicht nur der Hälfte. Jesus gibt alles. Als Ganzopfer hängt er am Kreuz von Golgatha. Und als solcher fragt er jeden, Freunde, alles oder die Hälfte. Jesus sieht die, die alles geben. Und ein letztes. Eine Frau, die alles hofft. Ich sehe sie, wie sie dort unten hinuntergeht in die Stadt. Eine Treppe nach der anderen nimmt sie. Sie hat ja nichts mehr. Wird sie nach Hause gehen, die Tür aufschließen? Wird sie noch eine Henkersmahlzeit kochen und dann einen Abschiedsbrief schreiben, die Fensterläden zumachen und sich dann aufs Sterbelager legen? Nein, sie ist keine Märtyrerin, die den Hungertod erleiden will. Sie ist eine Glaubende, die den anderen Morgen mit allen Sorgen diesem Herrn überlassen will. Sie baut nicht vor, sie sichert sich nicht ab, sie baut auf die Treue Gottes. Sie gibt Antwort auf die Frage, ob man diesem Gott ganz vertrauen kann oder nur halb. Ob er die hundertprozentige Zukunftssicherung meines Lebens übernimmt oder ob man mit ihm 50-50 machen muss. Liebe Freunde, einem kleinen, unbedeutenden, bedeutungslosen Gott, einem halben Heiland, den ich nur halb höre, dem ich nur halb gehöre und dem ich nur halb vertraue, dem gebe ich auch nur die Hälfte. Aber einem Gott, dem ich ganz gehöre und der mir in meinem Leben alles geworden ist, dem gebe ich auch alles, weil ich weiß, dass er mir alles geben wird, was ich brauche. Glaube, Hoffnung, Glück und Treue. Doch, liebe Freunde, dieser Gott, der die Sternenbahnen lenkt, der diese zerrissene Welt in seinen Händen hält, der kennt auch dich und hat dich lieb. Und der sagt angesichts deiner Zukunftsängste, sorget nicht. Du, und wenn dich Themen beschäftigen wie Krieg und Atom und Baumsterben und Umweltverschmutzung und Überbevölkerung, wenn dich Dinge beängstigen, die vor uns liegen, Freund, dann hör doch auf dieses Wort. Sorget nichts. Das heißt nicht, machet nichts. Wir dürfen Hände nicht in den Schoß legen, aber wir können unseren Kopf in Gottes Hände legen und sagen, Herr, hier hast du mich. Und dann sagt er, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Liebe Freunde, diese Reichen und Hohen, Bonzen und Bosse sind längst vergessen. Diese Frau ist in das Neue Testament eingegangen, in das Buch der Kleinen, die vor Gott groß sind. Und diese Frau mit ihren Geberqualitäten, die fragt zum Schluss noch einmal jeden persönlich, einzeln, eindringlich, ja zudringlich. Du, was sagst du? Was gibst du? Alles oder die Hälfte? Amen.